Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Sie laden ein, kredenzen eine Tasse Kaffee und wir bringen den Kuchen mit. Der Kuchen stammt von unserem Partner Simonshof in Königsdorf. Und jetzt viel Spaß beim Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim, mitten in der Corona-Zeit, aber die ersten Lockerungen sind eingetreten, sodass wir uns ins Studio gewagt haben. Mit entsprechendem Abstand natürlich und mit Mundschutz. Ich hoffe, man versteht mich. Und natürlich sind die Mikrofone eingetütet. Das sieht ganz schön Banane aus. Aber ich denke, wir bekommen den Kaffeeklatsch wunderbar hin. Heute habe ich einen Gast zum Thema, ja, im weitesten Sinne Go Digital. Das haben wir ja in letzter Zeit etwas zu schätzen gelernt, dass es tatsächlich Dinge wie Internet und Ähnliches gibt. Und da haben wir einen echten Fachmann hier. Stell dich mal bitte vor.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ulf Menzen. Ich bin bei der NetCologne für das Privatkundensegment verantwortlich.
NetCologne kennt jeder, denke ich mal, zumindest hier im Umfeld von Köln. Und das Thema, wie ich es eben schon so ein bisschen angerissen habe, die Corona-Zeit hat auch die, die nicht so internetaffin sind, dazu gebracht, dieses Medium zu schätzen.
Absolut. Also wir haben das auch mehr oder weniger ganz hautnah erlebt. Wie wichtig es auf einmal war, das Netz stabil zu halten für unsere Kunden. Das war zu jeder Zeit stabil, also auch in den Tagespeaks hatten wir immer ausreichend genug Kapazität. Und für uns war das auch interessant zu sehen, dass die Bedeutung des Internetzuganges, die ja normalerweise so irgendwie als Grundvoraussetzung gesehen wird, natürlich in den aktuellen Zeiten eine ganz andere Bedeutung erfährt. Also es ist wichtig auf einmal für die Kinder, um zu Hause zu lernen, digital zu lernen, für die Erwachsenen, die dann von zu Hause aus auf einmal über Nacht arbeiten müssen. Und insofern ist eigentlich der Bedarf der Nutzung deutlich angestiegen und das haben wir schon sehr, sehr genau auch in unseren Systemen sehen können, tatsächlich.
Und was es genau für Auswirkungen hat und warum wir ausgerechnet heute auch über das Thema hier sprechen wollen, weil sich in Pulheim einiges tun wird, was Internetausbau angeht, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Ulf, wir haben eben schon kurz erzählt, dass das Thema Internet ja noch nie so im Vordergrund stand wie in den letzten Wochen, dank Corona. Man hat auf einmal Dinge entdeckt, die viele vielleicht gar nicht kannten, was man also damit machen kann. Arbeitswege haben sich verlagert, das Homeoffice ist ganz groß ins Rennen gekommen. Wie habt ihr das bei NetCologne beobachtet?
Ja, genauso wie du es beschrieben hast. Also ich glaube, gefühlt war das ja für jeden nach diesem Shutdown, nach diesem Lockdown so eine Entschleunigung des Lebens. Aber insbesondere bei den digitalen Anwendungen, die darauf dann auf einmal benötigt wurden, ja eher eine maximale Beschleunigung der Dinge. Also die Arbeitswelt, die sich dann einfach von heute auf morgen nach zu Hause verlagert und über Videokonferenzen stattfindet, da muss die Leitung stehen. Der VPN, der auf einmal eine gewisse Bedeutung bekommt, ne, und auch aus unserem Geschäftskundenbereich heraus gab es ganz viel Nachfrage nach mehr Bandbreite, nach sicheren Anschlüssen. Und insofern war das eigentlich über Nacht auf einmal da, sozusagen, die Bedeutung, die Nachfrage. Und die Anwendung, die wir jetzt heute sehen, ist natürlich, dass jetzt viel mehr gestreamt wird zu den Zeiten aktuell. Es wird viel mehr auch Datenvolumen tagsüber gebraucht, also gerade für Anwendungen wie eben digitales Lernen oder auch digital von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Das war schon interessant. Ne,
also je nach Generation wusste man ja vor dieser Krise, die Kids, die hängen am Tablet oder an ihrem Smartphone. Das Alter, sag ich mal, 20 bis Mitte 30, die wussten schon, dass man Fernsehen gucken kann damit. Der ein oder andere ist in seinem Berufsleben auf eine Videokonferenz schon mal gestoßen. Aber gerade die Älteren, sag ich mal, Ü50, Ü60, die haben jetzt erstmal große Augen gemacht, was alles möglich ist und sind eigentlich auch sehr dankbar dafür, dass Dinge wie Telefonie und Ähnliches überhaupt über Internet möglich sind.
Ja, genau. Also gerade die ältere Generation, die auch damit ja auch ein Mittel auch an der Hand hat, in Kontakt zu bleiben, ne? Weil auf einmal natürlich auch die sozialen Kontakte zu Enkelkindern vielleicht wegfallen oder auch zur Familie generell sehr eingeschränkt sind. Je nach persönlicher Voraussetzung ja auch wichtig, ne? Ob man da zu einer Risikogruppe gehörte oder nicht oder immer noch gehört. Und insofern ist das natürlich dann toll zu sehen, dass es da Möglichkeiten gibt, ne? Auch wenn es auch eben nicht so persönlich und nah ist, wie man das sich sonst wünschen würde. Aber in irgendeiner Form über die digitale Anbindung, über Videokonferenzen tatsächlich dann eben noch miteinander in Austausch zu kommen, ne? Und vielleicht sogar mal den Enkelkindern eine Geschichte vorzulesen, ne? Die man dann quasi auch bildlich mit den Kindern teilen kann. Das sind, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz stark Anwendungen, die jetzt auch gerade die älteren Leute, glaube ich, sehr wertgeschätzt haben.
Man hat so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, was über digitale Medien alles möglich ist. Es ist auf der einen Seite eine super Chance, finde ich, aber auf der anderen Seite macht es mir auch so ein bisschen Angst. Wie empfindest du das, wenn du 6 Wochen lang oder ich weiß nicht, wie lange du im Homeoffice jetzt unterwegs warst, auf einmal nur noch mit dem Bildschirm sprichst?
Ja, genau. Also die, ich glaube, die Belastung, die stellt man dann so nach 1, 2, 3 Wochen fest, dass es schon auch eine gewisse Anstrengung ist, sehr stark eben mit diesen digitalen Medien dann ausschließlich zu arbeiten. Insofern glaube ich, und das kann man auch sagen, glaube ich, das ist hoffentlich auch so die Conclusio ist aus dem, was jetzt quasi uns da so in aller Deutlichkeit erfahren hat, ist, dass man einfach einen viel besseren Ausgleich finden kann noch zwischen Arbeitswelt und Berufswelt und der privaten Welt, um eben auch gerade mit so einem flexibleren Homeoffice-Ansatz einfach perspektivisch auch viel besser umgehen zu können. Weil ich glaube, das ist das Schöne, und das haben auch, glaube ich, ja nicht nur wir als NetCologne festgestellt, ist, dass man eben einfach auch produktiv in einem Homeoffice-Szenario arbeiten kann. Ne? Mhm. Dass es möglich ist, Mitarbeitern zu vertrauen und auch Vertrauen zu schenken, dass sie selbstverantwortlich und selbstbestimmt und auch autonom arbeiten können, ne? Was vielleicht der ein oder andere schwierig erachtet hat. Aber das ist, finde ich, eigentlich eines der schönsten Erkenntnisse, dass man eben auch seinen Mitarbeitern in der Zeit vertrauen kann und dass die Ergebnisse super sind. Sie passieren halt tatsächlich aus meiner Sicht sehr stark auch mit einem deutlich höheren Einsatz, als es normalerweise auch passiert und auch erforderlich ist. Und das ist etwas, was wieder in den Ausgleich kommen muss, meiner Meinung nach.
Kannst du das jetzt schon tatsächlich feststellen, dass die Produktivität tatsächlich genauso gegeben ist, als wenn man im Büro am Arbeitsplatz sitzen würde?
Also ich kann ja nur für mich sprechen und auch nur auf die Ergebnisse schauen, die wir da abliefern. Wir waren ja mehr oder weniger auch innerhalb von wenigen Stunden in der Lage, unseren kompletten Kundenservice sozusagen aus der NetCologne-Zentrale in das Homeoffice zu bringen. Und die Kollegen dort haben eine viel höhere Zufriedenheit auf einmal auch in ihren Kundenkontakten. Das messen wir tatsächlich vom Kunden her auch zurückgespiegelt. Also da haben wir schon so für uns mal die Zusammenfassung getroffen, dass uns quasi jetzt in der Krise die Kunden tatsächlich Bestnoten geben, weil glaube ich auch dieses Umfeld eben jemanden dann von zu Hause aus arbeiten zu lassen für den einen oder anderen einfach angenehmer tatsächlich ist. Aber es führt eben auch dazu, dass man wie gesagt durchaus mal über das eigentliche Leistungspensum hinausgeht. Ne?
Lass uns mal in den Kuchen beißen und einen Schluck Kaffee nehmen und dann gehen wir mal ein bisschen in das Thema rein über die Verbreitung des Internets bundesweit und den Problemen, die da noch mit behaftet sind.
Ja, gerne.
Wenn du morgens früh aus dem Fenster los und ich am liebsten halt selber bedus, wenn dir alles egal ist, was draußen passiert und ganz genau weiß, halt läuft alles verkehrt.
Ulf, wir haben eben festgestellt, dass die Corona-Zeit nicht nur schlechte Seiten hat, dass sie durchaus auch ja die Gedanken flexibler macht und neue Lösungen einfach offenbart, gerade im digitalen Bereich. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder, dass Deutschland von der Internetabdeckung ganz schön hinterherhinkt.
Genau, also was gerade auch die Internetabdeckung angeht, was echte Glasfaseranschlüsse angeht, also Glasfaser bis in die jeweiligen Gebäude oder auch sogar bis in Wohnungen, da glaube ich, sind wir durchaus, kann man sagen, Entwicklungsland, ne, im europäischen Vergleich. Wir haben eine ganz gute, glaube ich, Abdeckung, was so durchschnittliche Bandbreiten angeht, so bis zu 50 Mbit, 100 Mbit. Da sieht es ganz gut aus, aber wenn man wirklich dann mal an breitbandige Tarife oder Möglichkeiten, wenn man darauf schaut, da ist das wirklich nicht sehr, sehr, sehr verbreitet.
Aber wirklich flächendeckend sind wir da noch nicht, auch mit den kleinen Bandbreiten, oder?
Naja, schon relativ stark ausgebreitet, ne? Also da gibt es ich habe jetzt da keine Zahl im Kopf, aber da gibt es sicherlich noch so, wir würden sie, glaube ich, weiße Flecken benennen, Gebiete, die noch nicht so gut versorgt sind. Das ist in der Regel aber auch dann tatsächlich eine Fragestellung, wo man diskutieren muss, wie stark kann man das eigenwirtschaftlich, privatwirtschaftlich stemmen, solche Investitionen, die da erforderlich sind, und wie, inwieweit muss da beispielsweise auch Unterstützung kommen durch irgendwelche Förderthemen, ne, die ja auch jetzt immer mehr und mehr tatsächlich diskutiert werden. Ne? So gibt es beispielsweise ja auch für Köln diverse Förderthemen, die da auftauchen, was eben spezifische Gebiete angeht, die noch förderungswürdig sind, ne, und die dann auch tatsächlich mit Unterstützung dann ausgebaut werden können. Ne?
Denkt man in anderen Ländern da weiter oder woran willst du das festmachen?
Naja, ich glaube, das ist immer abhängig davon, wie auch die jeweiligen sozusagen Grundlagen, die die Infrastruktur ganz generell gegeben ist, und wie auch die Rahmenbedingungen sind, wie man so einen Ausbau sozusagen vollziehen kann. Und das ist ja durchaus auch sehr aufwendig, ne? Also die gerade so ein Glasfaserausbau, da ist ja so ein Meter, ne, irgendwie schon echter Tiefbau immer erforderlich. Und wenn man da jetzt mal so große Flächen erschließen will, dann ist das einfach auch so ein zeitlicher Aufwand. Es ist mit sehr viel Baustelle verbunden und es ist natürlich auch ein kostenintensives Vorgehensmodell. Und wenn dann flächendeckend auch Infrastruktur noch da ist, wie zum Beispiel die gute alte Kupferdoppelader und die technologisch auch noch ein Stück weit Bandbreiten auch hergibt durch Innovationen, dann ist das wahrscheinlich eine Linie, die eher Mainstream ist, zu sagen, wir nutzen das mal aus. Ne? Und dann verliert man so ein bisschen die Perspektive für die Zukunftsfähigkeit, die eigentlich tatsächlich nur mit der Glasfaser sozusagen verbunden ist, weil das ist das Medium, was eigentlich technisch unendlich sozusagen ausweitbar noch ist. Ne? Da sind ja die Bandbreiten, kennen da sozusagen keine Grenzen. Da ist die Limitation ja dann eher in den Routern oder in der Hardware, die man dann dafür nutzt. Insofern ist das immer so ein Abwägen von, wie schnell kann ich auf der Basis der aktuellen Infrastruktur noch was machen und wie stark ist es eigentlich wichtig, die Zukunftsfähigkeit im Blick zu haben. Ne? Und uns war von vornherein immer wichtig, die Zukunftsfähigkeit im Blick zu haben. Deswegen ist zum Beispiel auch Köln als sozusagen ja unsere Heimatstadt auch eine Stadt, die durchaus schon eine sehr hohe Glasfaseranbindung hat. Ich glaube, da reden wir von 70% und mehr. Und da sind wir auch im bundesweiten Vergleich ganz vorne. Aber eben auch deshalb, weil wir schon vor über 10, 15 Jahren angefangen haben, Glasfaser auszubauen, wo, glaube ich, noch niemand anderes von Glasfaser gesprochen hat.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, Glasfaser dann auch so umzusetzen. Du sagst, 10 Jahren seid ihr in Köln dabei. Wenn ich da Glasfaser vernetzen will, dann sagt so eben schon, sind Baumaßnahmen etc. erforderlich. Das heißt, du bist auch darauf angewiesen, dass Politik und ähnliche Ordnungsämter oder Ämter überhaupt da mitarbeiten, oder?
Absolut, das ist eine sehr starke Zusammenarbeit mit den Kommunen. Das hängt auch davon ab, natürlich, wie andere Maßnahmen auch geplant sind. Also nehmen wir mal als Beispiel vielleicht in Pulheim, da wird gerade eine Unterführung gebaut. Ne? Mhm. Idealerweise verlegt man dann schon tatsächlich Leerrohre mit oder denkt man schon sozusagen dann darüber nach, dass da vielleicht mal eine Glasfaser rein muss, weil wenn das einmal zu ist, dann kann ich auch eine Stadt gut nachvollziehen, der dann sagt, jetzt machen wir das erstmal nicht wieder auf, ne? Ist gerade alles schön neu. Und insofern ist das immer eine sehr abstimmungsintensive Sache und natürlich auch eine Sache, die Zeit kostet und auch mitunter eben mit sehr viel Einschränkungen verbunden ist, was eben Baustellen angeht. Es sind meistens Tagesbaustellen, aber je nach Verkehrslage auch störend natürlich. Ne?
Ulf, lass uns gleich mal auf das Thema Pulheim eingehen, was ihr in Pulheim alles plant, was schon passiert ist, aber vorher sollten wir noch mal in den Kuchen beißen und ein Schlückchen von dem guten Kaffee nehmen. Heute im Kaffeeklatsch über die Digitalisierung im Allgemeinen und kommen jetzt so ein bisschen auf das Thema Pulheim. Der Ulf sitzt mir gegenüber von Net Cologne. Und Ulf, erzähl uns mal, wie weit ihr in Pulheim seid und was ihr mit Pulheim noch alles geplant habt.
Genau, also wir haben eigentlich schon eine sehr lange Partnerschaft mit der Stadt Pulheim, auch eine sehr partnerschaftliche Partnerstadt. Wir haben schon 2008, 2009 angefangen, das Gewerbegebiet in Brauweiler, wir sitzen ja gerade auch hier in Brauweiler, auszubauen und dann sukzessive angefangen mit dem Ausbau von Vectoring. Das heißt, überall dort, wo man auf der Straße so graue Kästen sieht, da ist meistens schon die Glasfaser sozusagen anliegend und dann gehen wir von diesen grauen Kästen weiter mit der Kupferader bis in die Wohnungen herein und das ermöglicht eben schon Bandbreiten bis zu 100 Mbit. Da stehen wir jetzt und haben da eigentlich ganz Pulheim mit versorgt und sagen aber jetzt tatsächlich mit Blick auf die nächsten Jahre, die da kommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, tatsächlich auf die sozusagen Glasfaser-Endlösung einzusteigen und das ist eben der FTTH-Anschluss, also der Anschluss bis in die Häuser, bis in die Gebäude, bis in die Wohnungen. Und das wollen wir jetzt gerne mit der Stadt Pulheim gemeinsam angehen und haben dort jetzt gerade ein Projekt gestartet, schon vor einiger Zeit gestartet, Anfang des Jahres und wollen jetzt zum Start in Sinnersdorf und auch in Sintern und Gein eben einen Glasfaserausbau starten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es Pulheim Zentrum ist schon komplett durch oder was?
Nee, Pulheim Zentrum ist nicht komplett durch. Wir haben das sehr stark auch nach der sozusagen nach den Bedarfen gemacht. Mhm. Eben der Bandbreitenbedarf in den Dörfern, der ist in der Regel dann noch ein bisschen ausgeprägter als in der Stadt. Da gibt es schon ganz gute andere Möglichkeiten auch. Insofern ist das auch damals im Ausbau von FTTC so gewesen, dass wir sozusagen von Ortsteil zu Ortsteil gegangen sind und dann das sukzessive abgearbeitet haben. Und so starten wir jetzt auch wieder mit den drei Ortsteilen, mit denen wir auch 2013, 2014 gestartet sind. Und versuchen eben tatsächlich jetzt genug Nachfrage zu generieren für das Glasfaserprojekt, was wir auch, und das ist an der Stelle auch, finde ich, wichtig zu erwähnen, komplett eigenwirtschaftlich stemmen. Das sind ungefähr 13 Millionen Euro, die wir investieren, um 7000 Haushalte circa anzuschließen an die echte Glasfaser und ihnen damit eben auch die Zukunftsfähigkeit zu bieten, dass mit allem, was dann da kommt, eigentlich immer die richtige Bandbreite im Haus liegen. Mhm. Also gerade an die Eigentümer adressiert. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich nicht einen kostenlosen Hausanschluss legen zu lassen, der einen sozusagen sicher in die Zukunft bringt und mitunter eben auch, und das ist, kann man auch sogar nachlesen, auch immer mit einer Wertsteigerung einer Immobilie verbunden ist, ne, weil einfach das Haus mit einer eigenen Glasfaserleitung, meistens ja dann auch mit einem guten Innenhausnetz, wo dann die Glasfaser dann auch noch bis in die jeweiligen Räume transportiert wird, eben verbunden ist. Und das ist in Summe ja eine Aufwertung der Immobilie. Ne?
Ulf, bevor wir in die Verkaufsveranstaltung einsteigen, erklär vielleicht mal dem, der das nicht weiß, den Unterschied zwischen Kupferdraht und Glasfaser. Was ist das Komplizierte oder vielleicht das Teure an dem Thema Glasfaser? Und wie stellt ihr euch vor, wenn du jetzt gerade die Zahlen in den Raum geworfen hast, 13 Millionen für 7000 Haushalte, dann wird der ein oder andere denken, mein Gott, was kostet mich das denn dann?
Also die Technologie ist einfach eine komplett andere. Ne? Das habe ich ja gerade eben schon so ansatzweise erklärt, dass im Prinzip die gute alte Kupferdoppelader heute noch mitten im Spiel ist. Und
die kennen viele.
Genau, das ist das, was aus dem klassischen Telefon noch herauskommt. Und die wird eben heute schon sehr stark genutzt dadurch, dass die Glasfaser immer näher an das eigentliche Haus heranrückt. Jetzt sind wir ja schon an diesen grauen Verteilerkästen. Mhm. Aber eben je länger diese Kupferleitung ist, desto schwächer wird eben auch die Bandbreite, die über diese Kupferleitung transportiert werden kann. Sodass heute eigentlich auch schon der ein oder andere Kunde wahrscheinlich feststellt, dass er eigentlich nicht so stabil und konstant gut und auch schnell surfen kann, weil da eben einfach physikalisch Grenzen gesetzt sind auf dieser Technologie. Und die Glasfaser eben, da fließt quasi die Lichtwelle ja durch und hat keinerlei Widerstände. Und insofern ist das einfach für die Übertragung dann von der Bandbreite das beste und das zukunftsfähigste Medium. Und wie gesagt, das hatte ich eben schon mal gesagt, das sind eigentlich technologisch gar keine Limitierungen vorstellbar. Also dann geht eigentlich jegliche Art von Bandbreite ist dann darüber zukünftig realisierbar. Und der Aufwand ist tatsächlich eben diese Glasfaser, das sind ja ganz, ganz kleine Fäserchen, tatsächlich in die Häuser reinzubringen. Ne? Also wenn man heute neu baut beispielsweise, dann bringt man die halt von vornherein mit ins Haus rein. Das ist gar keine Diskussion mehr, aber teilweise ist es jetzt eben gerade bei Bestandsimmobilien durchaus immer aufwendig und immer sehr individuell auch, jeweils dann den richtigen Zugang zu finden und für jedes Haus eigentlich dann den individuellen Anschluss zu realisieren.
Kannst du mal kurz nach der nächsten Pause umschreiben, welche Vorteile oder beziehungsweise was kann ich eigentlich mehr machen mit Glasfaser? Weil der eine oder andere sagt, mein Gott, bisher funktioniert doch alles bei mir, was soll ich jetzt mit Glasfaser? Mhm. Aber das machen wir nach einer kurzen Pause. Wohl viele Hörer mögen jetzt denken, bei mir läuft doch Internet, was soll ich jetzt mit dem Glasfaser? Aber du hast gesagt, natürlich Investitionsschutz, zukunftsorientiert. Was kann ich mir vorstellen, was kann ich mit Glasfaser deutlich besser machen?
Genau, also im Prinzip muss man das ja aufteilen nach eigentlich zwei sozusagen Zielgruppen, wenn man so sagen darf. Einmal die Eigentümer von Immobilien und einmal tatsächlich gleich auch Mieter oder die Nutzer dann der Immobilie. Und für Eigentümer ist das ja in allererster Linie eben tatsächlich eine Wertsteigerung der Immobilie. Und ich glaube auch mitunter durchaus auch ein Verkaufsargument oder ein Kaufsargument. Also wenn ich jetzt beispielsweise überlege, vielleicht nach Pulheim zu ziehen, dann werde ich wahrscheinlich zukünftig bei der Auswahl einer Immobilie darauf achten, ob dieses Haus mit einer Glasfaserleitung angebunden ist, damit ich eben alles das, was ich tun möchte, auch zukunftssicher tun kann. Insofern ist das für den Eigentümer eigentlich, finde ich, immer noch die einfachste und sinnvollste Argumentation zu sagen, das ist einfach eine gute Investition in mein Haus und das ist immer eine richtige Entscheidung, zumal wir ja auch diesen Hausanschluss ja kostenlos anbieten im Moment.
Da wird die Gattin aber in der Regel, wenn der Mann von der Technik schwärmt, fragen, was kann ich denn damit machen?
Genau, da wollte ich ja noch drauf hinauskommen. Das ist dann eben, das sind dann die, die Nutzungsszenarien. Aber auch da gilt, natürlich ist das so, dass wir jetzt noch nicht die Anwendungen haben, die riesen Bandbreiten als solches verbrauchen. Aber es ist oftmals die Summe der verschiedenen Anwendungen, die in so einem Haushalt stattfinden. Viele haben ja da irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Geräte in einem WLAN angebunden. Und insofern macht es dann die Summe aus. Und wenn ich dann parallel streame, die Kinder vielleicht dann noch irgendwie im Internet rumsurfen und ich dann noch zu Hause arbeiten möchte, dann ist mitunter eben bei 100 Mbit schon mal ein bisschen vielleicht Stau sozusagen in der internen Leitung. Und da hilft eben eine Glasfaserleitung einfach dadurch, dass die Bandbreite immer stabil und dauerhaft zur Verfügung steht, dass ich auch keine Leistungsschwankungen habe, dass ich beispielsweise, wenn ich dann in einem Umfeld bin, wo vielleicht viele Leute die gleiche Leitung nutzen, immer mal wieder auch vielleicht zurückstecken muss, wenn die Bandbreite dann eben von vielen genutzt wird. Ne? Mhm. Und insofern ist das einfach die Summe der Anwendung heute, würde ich sagen, die es vorteilhaft macht, schon heute zu wechseln. Und aber das haben wir jetzt schon, glaube ich, gleich jetzt zum dritten Mal dann, die absolute Zukunftssicherheit, die damit einfach verbunden ist, weil alles das, was kommen wird, und wir haben es ja eben schon diskutiert, in dem Umfeld der Bedeutung von digitalen Anwendungen in so einem Szenario, ich bin eigentlich jetzt zu Hause, ne, Corona-bedingt, das ist ja etwas, was sich noch immer weiter entwickeln wird und weiter beschleunigen wird. Also die Art, wie wir vielleicht mal zum Arzt gehen werden, wird sich ja auch verändern. Heute gibt es ja auch schon Apps, die mir im Prinzip es möglich machen, per Videokonferenz mit einem Arzt zu besprechen, quasi eine digitale Visite zu machen und dann direkt zur digitalen Apotheke zu gehen und mir das Medikament dann zu bestellen und es dann zuschicken zu lassen. Also solche Anwendungen, die entstehen gerade, die kommen aber immer mehr und die werden sich auch immer mehr in unser Lebensalltag mit einbinden. Und da wollen wir eben mit der Glasfaser sicherstellen, dass einfach die Lebensqualität und das Leben damit auch lebenswert bleibt, indem man einfach diese Chancen, die dann die Digitalisierung bietet und die auch die sinnvollen Ergänzungen, die eine Digitalisierung bietet, dann eben auch nutzen kann, wenn man es braucht. Und dafür brauche ich vielleicht nicht heute unmittelbar die Glasfaser, aber spätestens morgen oder übermorgen.
Ja, ich sag mal, wer eine ältere Generation ist, hat so ein bisschen Angst vor Technik gehabt. Corona-Zeit hat ihm jetzt diese Angst auch so genommen, ein Stück weit, weil man wirklich positive Aspekte dem Thema abgewinnen kann. Was wir natürlich sehen, das hast du gesagt, es werden immer mehr digitale Anwendungen kommen und das sind Geräte, die einfach smart sind, ob das der Kühlschrank ist, der Herd ist, der Fernseher oder was auch immer. Und damit brauchen wir natürlich auch mehr Bandbreite. Das heißt, zukünftig gesehen sicherlich auf der richtigen Seite. Du sagst, Glasfaser hat überhaupt keine Grenzen?
Also nicht, glaube ich, physikalisch gesprochen. Ne? Also die Grenzen liegen dann eher natürlich wieder in den ganzen Netzstrukturen, die man da aufbauen muss. Also das muss schon alles nach einem sozusagen ausgefeilten Netzkonzept laufen. Aber das ist ja auch etwas, was wir jetzt beispielsweise für die Stadt Pulheim auch nochmal neu aufgesetzt haben. Ne? Also wir fahren jetzt eben nicht genau so fort, dass wir sagen, wir sind jetzt schon bei den grauen Kästchen am Straßenrand und gehen von da aus weiter, sondern wir planen das Netz im Prinzip nochmal komplett neu, sodass auch dann die erwarteten Mengen und das Datenvolumen, was wir da eben antizipieren in der Zukunft, einfach auch weiter sauber durch die Netze transportiert werden kann. Ne? Also das ist schon auch nicht nur eine Frage der Leitung, die bis ins Haus geht, sondern schlussendlich für uns als Net Cologne auch die Fragestellung, wie wir das Netz der Zukunft optimal aufstellen und managen. Aber da haben wir, glaube ich, schon ausreichend Erfahrung mit den 25 Jahren, die wir uns ja auch schon als Glasfaserpionier sozusagen bewiesen haben. Ne?
Der Moritz winkt, wir machen eine Pause. Hey, I'm in love. Ulf, ich hoffe, wir waren nicht zu technisch in unserem Kaffeeklatsch, aber was wir auf jeden Fall herausfiltern können ist, Glasfaser ist die Zukunft, weil halt größere Bandbreite, viel mehr möglich, also ein wirkliches Argument für jeden Haushalt. Du solltest vielleicht jetzt nochmal kurz erklären, wenn mich das Thema als Hörer interessiert, wo bekomme ich mehr Informationen, wen kann ich ansprechen und wann wird das hier möglicherweise Realität?
Genau, also wir bringen die Zukunft nach Pulheim-Sinnersdorf, nach Gein und nach Sintern. Dort haben wir ja schon angefangen, Anfang des Jahres, mit unserer Glasfaser-Vorvermarktung. Also sprich, wir vermarkten Vorverträge für ein Interesse an einem kostenlosen Hausanschluss und an einem glasfaserbasierten Tarif, ne, der ab dann auf 250 Mbit losgeht. Und da stehen wir im Moment so bei 30%, die wir erreicht haben. 40% brauchen wir. Und insofern jetzt vielleicht ganz konkret adressiert an die Bürger und Bürgerinnen von Sinnersdorf und Sintern und Gein. Da wäre es halt sehr schön und sehr wünschenswert, wenn dann nochmal jeder, der noch nicht bei uns dabei ist, vielleicht an der Stelle auch mal ein Dankeschön an alle, die schon mit dabei sind. Das sind ja auch schon echt deutlich viele. Aber die noch nicht dabei sind, sich vielleicht auch nochmal zu überlegen, was spricht eigentlich dagegen, das zu tun. Weil wie gesagt, es ist der Hausanschluss kostenlos und damit eben auch eine Wertsteigerung für die Immobilie und eben die Zukunftssicherheit, die da im Raum steht. Und selbst wenn sie vielleicht für mich so konkret nicht mehr im Vordergrund steht, dann ist es zumindest mal für diejenigen, die dann irgendwann einziehen werden, eben die Sicherheit. Und wir wollen das ja ganz gerne eben auch zu einem Erfolg bringen, weil uns das ja auch mit der Stadt Pulheim wichtig ist, eben da auch als Kommune sich durchaus auch mit einem Wettbewerbsfaktor dann insgesamt präsentieren zu können, dass man einfach sagen kann, in Pulheim gibt es eben Glasfaser-Hausanschlüsse. Und die,
das heißt, mich kostet das gar nichts erstmal, dieser Anschluss?
Der Hausanschluss nicht, der ist kostenlos. Das ist sozusagen ja der letzte Meter, wo wir dann übers Grundstück bis in die Keller oder in die Häuser halt hereinkommen müssen. Auch alles Vorgehensmodelle, die wir dann individuell mit den Eigentümern absprechen und auch sehr sozusagen schonend und auch ohne großen Dreck dann eben die Anschlüsse realisieren. Im Prinzip so wie wenn die Rheinenergie einen Gasanschluss legen würde und danach sieht ja auch alles wieder schön und sauber aus. Das machen wir dann eben mit der Glasfaser genauso und das sind die das ist das Vorgehensmodell. Und da wäre es halt schön, wenn noch sich der ein oder andere kurzfristig entscheidet mitzumachen. Bis zum 30.06. läuft das Projekt noch.
Kann ich mich informieren, Ulf?
Genau, also Informationen geht jetzt wieder. Wir haben jetzt wieder angefangen, uns mit unseren kleinen Promotion-Ständen beim Rewe-Markt in Sintern-Gein. Da stehen wir am Wochenende insbesondere, also auch in einer, glaube ich, im Außenbereich. Drinnen geht's ja nicht so gut im Moment. Aber dort stehen dann die Kollegen von der NetCologne und verteilen Informationsmaterial und stehen natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Wir sind auch in Sinnersdorf. Da haben wir so einen kleinen Infobus, der dann wieder auch vor dem Edeka-Markt stehen wird. Der ist die nächste Woche auf jeden Fall, die ganze Woche da. Da kann man reingehen. Und ich meine auch, dass der NetCologne-Shop in Pulheim zumindest mal in den nächsten 1-2 Wochen wieder öffnet. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich meine sogar vielleicht ab Montag wieder offen hat sogar. Also auch dort die Kollegen da vor Ort, die sind ja auch informiert über das Thema. Und die beraten natürlich auch da genauso gut auf die Glasfasermöglichkeiten, die wir jetzt nach Sinnersdorf, Sintern und Gein bringen wollen, wie es eben auch die Kollegen vor Ort machen. Ne? Und genau, ansonsten haben wir ja auch eine Glasfaser-Hotline, die man
das
anrufen kann.
Wichtig. Genau. Hast du eine Nummer für uns?
Die Nummer habe ich, die müsste ich mal ganz kurz raussuchen.
Mach das. Internetadresse gibt es auch? Oder habt ihr es auf die Hotline erstmal beschränkt?
Und nee, genau. Wir haben am besten, wenn man sich wirklich interessiert für das Produkt, dann würde ich empfehlen, die 0221 anzurufen, viermal die 2 und dann die 5522. Also die viermal die 2 und die 5522.
Wem das zu schnell ging, wir werden das
genau nochmal
über unsere Medien veröffentlichen.
Und da erreiche ich eigentlich direkt einen NetCologne Kundenberater, der auch dann sozusagen auch die Vorteile direkt mit vermitteln kann. Wir haben das auf der Webseite auch unter der netcologne.de/zuhause. Dort sind eigentlich alle Informationen hinterlegt, die man braucht, um sich zu informieren und die man auch vielleicht tun muss, um dann den Vertrag abzuschließen. Es ist ja, wie gesagt, auch ein Vorvertrag. Ich bin ja optimistisch, dass wir es irgendwie schaffen, ne? Aber wie gesagt, ein bisschen Zulauf brauchen wir da noch. Wenn wir es dann nicht schaffen sollten und wenn wir auch nicht ausbauen sollten, dann entfällt ja auch die ganze Verpflichtung dazu. Also man entscheidet sich ja im Prinzip nur für ein mögliches zukünftiges Produkt und legt sich da auf nichts fest. Ne? Und insofern ist es auch risikolos, eigentlich diesen Vorvertrag abzugeben.
Also ich kann nichts verlieren. Ich finde das Thema hochinteressant und auch wichtig, gerade wenn wir über die Zukunft und über die Fortschritte der Technologien sprechen. Wir werden alle Internetadressen, die Telefonnummern, die du genannt hast, werden wir nochmal auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage veröffentlichen. Ulf, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mal so ein bisschen über das Thema hier bei uns zu sprechen. Und ich bin gespannt, wie dein Projekt da weitergeht.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank und ja, bis bald.